Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, lieber Vater, und danke, dass du uns jetzt auch die Ohren und Herzen öffnest und in sie sprichst. Dafür beten wir in Jesu Namen. Amen. Unterwegs zum Ziel ist unsere Predigtreihe, in der wir immer noch sind. Danke für eure Ausdauer. Wir werden noch ein paar Wochen verbringen. Wir werden es aber im Sommer schaffen. So viel dazu. Den Rest lasst ihr überraschen. Und wir sind im vierten Buch Mose mittlerweile, haben ja im zweiten Buch Mose Exodus gestartet und sind jetzt im vierten Buch Mose Kapitel 13, bitte aufschlagen, elektronisch oder im Papier. Du nimmst mehr mit, wenn du mitliest. So viel einmal dazu, das ist wichtig. Und wir haben schon, danke für die Einleitung, für die Musik, das passt sehr gut zum Thema. Die Frage, wie siehst du die Lage? Wie siehst du die Lage, wenn du jetzt vor Problemen stehst? Ja, manche sagen dazu Herausforderungen, das ist schon wieder ein bisschen voreingenommen, weil wenn ich sage Probleme, dann denke ich, boah, bist du ein Typ, der sagt, ich schaffe das nie? Oder bist du einer, der sagt, ja, schaffe ich mit links? Ja, oder je nachdem, ob du das Glas halb leer oder halb voll siehst. Ne, da gibt es den Pessimisten, den Optimisten. Und je nachdem, wie wir mit Herausforderungen, mit Problemen umgehen, ja, das hilft uns, ja, auch wenn es unmöglich scheint, bist du eher ein Zweifler oder bist du einer, der vertraut, der glaubt? Deswegen heute auch diese zwei Schlagworte als Titel, Zweifeln oder Glauben. Und das Spannende ist, das finden wir alles in der Bibel. Das findet man nicht nur im Neuen Testament, sondern schon im Alten Testament. Und das Schöne ist, das gehört in sich zusammen. Deswegen sind wir ja auch im Alten Testament. Und die Frage ist, eben, wie gehen wir mit Herausforderungen um? Wie gehen wir damit um, wenn es schwierig wird? Ja, wenn wir jetzt um uns schauen in der Welt, politische Krisen und so weiter, gibt es ja überall, die werden nicht weniger. Aber wir haben ja vorher gesungen, Christus ist meine Zuversicht. Und wenn wir das singen, dann ist das schon wieder ja, eine Ermutigung in sich. Und wir sind mit dem Volk Israel unterwegs. Und das Volk, wenn man das hier sehen kann ein bisschen, diese Karte, hoppala, funktioniert nicht ganz, aber Ägypten, ja, das war unterwegs durch das Rote Meer und dann wandern sie auf der Halbinsel Sinai. Ja, das sind bis jetzt insgesamt über 400 Kilometer, wo sie da unterwegs waren und sind jetzt in der Wüste Paran, ja, wo sie jetzt aktuell sind. Das steht im Kapitel 12 im 4. Mose und sie lagerten in der Wüste Paran. Und in der Wüste ist es nicht so kuschelig. Da ist es heiß, das haben wir jetzt auch, ja. Aber der Vorteil, den wir haben Wasser. Ach, das ist so schön in Österreich, es gibt frisches Wasser, das man von der Leitung trinken kann. Also wenn du vom Urlaub zurückkommst, was gibt es schöner, es ist wieder Leitungswasser. Und du musst nicht dauernd im Supermarkt kaufen. Und das ist schon eine Qualität, aber das haben sie damals nicht gehabt. Ja? Die haben vieles nicht gehabt, was wir heute haben. Sie haben die Rettung aus Ägypten erlebt. Sie sind mit Mose durch das Rote Meer gezogen. Sie haben das Gesetz bekommen am Sinai, das hier Berg Horeb, Sinai im Süden von der Halbinsel. Sie sind versorgt worden mit Manna und Wachteln. Das heißt, es hat immer wieder Herausforderungen gegeben und sie haben gezweifelt. In Ägypten haben wir doch viel mehr gehabt, da haben wir Essen gehabt und jetzt müssen wir da in der Wüste herumwandern. Und jetzt sind sie wieder an so einem Punkt und die Frage ist, was macht man da? Man glaubt oder man zweifelt. Man hadert oder man sieht nach vorn. Und wir wollen uns heute drei Hilfen anschauen, die uns helfen sollen in solchen Situationen, in solchen Herausforderungen. Drei Dinge, die uns helfen im Leben als Christ, wie wir mit Herausforderungen umgehen. Wenn wir vor einem Berg stehen, ein Berg, wenn wir oben herunten sind, ist das Ziel der Gipfel. Aber wenn ich sage, boah, das schaffe ich nie, da diesen Steig da rauf, na. Oder ich sage, ich schaffe das jetzt. Ja? Und jeder ist vom Typ her natürlich anders, aber das Schöne ist, es gibt Hilfen, die uns Gott gibt, ja, die uns aus der Bibel gegeben werden. Und ich möchte uns die ersten Verse aus 4. Mose 13 vorlesen. Es redet wieder Gott und das Schöne ist, er hat nicht aufgehört zu reden. Ja? Im Vers 1 steht, Jahwe sagte zu Mose, Gott spricht. Immer noch. Das Volk hat schon so oft versagt, aber Gott redet trotzdem. Und das Schöne ist, er redet auch heute. Und wir können zu ihm auch reden. Das soll ein Dialog sein. Ja? Und auch du kannst während der Predigt vielleicht auch mit dem Herrn reden. Wenn dir was groß wird, leise auch im Gebet. Und Gott redet, du kannst einige Männer losschicken, die das Land Kanaan erkunden sollen, das ich den Israeliten geben will. Nimm dazu aus jedem Stamm je einen der führenden Männer. Da schickte Mose die Männer von der Wüste Paran aus los, wie Jahwe es ihm erlaubt hatte. Sie alle waren Führer unter den Israeliten. Es waren aus dem Stamm Ruben, Schammer, Ben-Sakur, aus dem Stamm Simeon und so weiter. Und jetzt werden alle Stämme aufgezählt und eine führende Person aus jedem Stamm wird hier losgesandt. Ja, Vers 16, diese 12 Männer schickte Mose aus, um das Land zu erkunden. Hoshea Ben-Nun gab er den Namen Josua. Die ersten 16 Verse ist mein erster Punkt. Wenn das funktioniert. Einmal weiter bitte. Ja, danke. Drei Schritte, die uns in Herausforderungen helfen, nämlich Gottes Versprechen ist der erste. Ja? Wenn wir in der Wüste verhungern wollen, dann vergessen wir Gottes Versprechen. Wenn wir nicht verhungern wollen oder verdursten wollen, vergessen wir nicht Gottes Versprechen. Und Gott sagt, sende einmal diese Kundschafter aus. Die sollen das Land auskundschaften. Das war einmal schon ein großer Schritt, dass Gott immer noch redet. Ja? Und jetzt sagt er, sende diese 12 Männer aus. Das ist einerseits ja, so wie ein militärischer Zweck, man muss einmal auskundschaften, ja. Die hatten da nicht Drohnen, mit denen sie da drüber fliegen konnten, ja, über das Land und ein bisschen Fotos machen, Kameraaufnahmen, so schaut es da aus, das ist eher gebirgig, die Städte schauen so aus und die Leute, die dort leben, sind circa so viele, das haben sie damals nicht gehabt, sie haben Menschen hineinschicken müssen, die das erkunden. Und in Vers 2 steht das klipp und klar, sende dir Männer aus, die das Land Kanaan auskundschaften. Einer von jedem Stamm. Und Gott sagt das. Ja? Und Mose gehorcht. Mose tut das. Warum? Weil er weiß aus der Vergangenheit, Gott hat auch vorher schon gesprochen, Mose hat gehorcht und Gott hat sie herausgeführt aus Ägypten. Und so weiter, die ganzen Schritte, die wir vorher gehört haben, Gott hat sie gerettet. Und das war schon einmal auch eine Vertrauensprüfung, ja, ein Vertrauenstest zum Versprechen, das Gott gegeben hat. Ja, in der Vergangenheit schon. Ich gebe das Land den Söhnen Israel. Das hat Gott schon dem Abraham gegeben. 1. Mose 12. Er verspricht ihm ein Volk und ein Land. Und ich werde ich werde ihr Gott sein, ich werde dein Gott sein. Ja, das heißt, es gibt ein Volk Gottes, das am Ort Gottes lebt, nämlich in dem verheißenen Land, und es soll auch unter der Herrschaft Gottes leben. Bis jetzt, wo wir Stand jetzt sind, gab es ein Volk Gottes. Es war noch nicht an dem Ort Gottes. Ja, wir sind auch noch nicht am Ort, wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind hier, wir haben hier noch einen Auftrag. Ja, aber Gott geht mit seinem Volk. Und er geht durch die Wüste, durch die Negev-Wüste, und das Volk soll sich daran erinnern, was Gott versprochen hat. Deswegen vergiss nicht Gottes Versprechungen, auch für die Zukunft. Gottes Verheißungen gehen immer Richtung Zukunft. Und das Wissen, das Kennen seiner Versprechungen erinnert mich wieder daran, dass Gott vertrauenswürdig ist. Dass wir eigentlich sehen, er enttäuscht mich nicht. Ja, obwohl es oft am ersten Blick so den Anschein hat, aber eigentlich ist es ein Gott, der Gutes will, der mich nicht enttäuschen will. Und die Männer werden jetzt ausgesandt. Kundschafter, die dann Richtung, wenn wir in der Karte schauen, Richtung Norden ziehen, ja, Richtung Kanaan, die wirklich schon hineingehen in das Land, wo das Volk dann weiterziehen soll, Richtung Norden. Und interessant, in Vers 16 wird speziell auch noch Hoschea genannt, den Sohn des Nun, der einen neuen Namen bekommt. Ganz interessant, der heißt dann Josua. Und Josua steht unten bei mir in der Bemerkung, heißt, der Herr ist Rettung. Das heißt, einer dieser Kundschafter bekommt einen neuen Namen, der Herr ist Rettung. Das heißt schon wieder, das zeigt wieder auf dieses Versprechen Gottes hin. Ja, ich habe euch eigentlich versprochen, euch zu retten. Und nicht nur die erste oder zweite Etappe, sondern bis zum Ziel. Unterwegs zum Ziel, heißt ja unser Predigt 3. Ich will euch bis zum Ziel hin retten. Und nicht nur so zwischendurch einmal, etappenweise. Ja? Und das war schon ein ganz wichtiger Punkt. Gottes Zusagen, Gottes Verheißungen stehen in seinem Wort, stehen in der Bibel. Und die gelten auch für uns. Und die Frage ist, so wie das Volk damals vergesslich war und immer wieder gemurrt hat und gejammert hat und graunzt hat, das kennen wir ja auch, wie schnell vergessen wir Gottes Zusagen, Gottes Versprechungen. Irgendwas geht auf, irgendwas funktioniert, ja super, danke Herr, dass du mir da geholfen hast. Und beim nächsten Mal müsste es ja eigentlich wieder viel leichter gehen zu vertrauen, oder? Weil es ja schon mal funktioniert hat. Aber dann fällt man wieder ins alte Schema, ins alte Muster zurück. Deswegen ist es wichtig, aufschreiben, ja, kurz innehalten, einfach diese Erinnerungshilfen schaffen, dass ich Gottes Versprechungen auf meiner Seite habe. Genauso wie es das Volk Israel damals gehabt hat. Das hat Gottes Versprechungen auf ihrer Seite gehabt. Ich werde euch retten. Schaut auf mich. Ja? Seid nicht ungehorsam. Rechnet mit mir. Obwohl sie oft ihre Ohren verschlossen haben, rebelliert haben, Gott ignoriert haben, das kennen ja wir auch. Ja? Wie oft wird bei uns Gott ignoriert in der Gesellschaft? Wie oft gibt es Rebellion? Aber Gott sagt, ich möchte mit euch ans Ziel. Ich möchte mit euch ans Ziel kommen. Der zweite Punkt, der uns hilft, in dieser Reise, in Herausforderungen. Vergiss nicht Gottes Treue. Die Verse 17 bis 26. Als Mose sie losschickte, sagte er zu ihnen: Nehmt den Weg durch den Negev und steigt dann auf das Gebirge. Super, gleich einmal bergsteigen. Ja, heiß ist es, jetzt muss ich gleich aufs Gebirge rauf. Und seht euch das Land und die Menschen dort genau an. Das heißt, erkundet das Ganze. Findet heraus, ob sie stark oder schwach, wenig oder zahlreich sind, ob das Land gut oder schlecht ist. Also alles herausfinden. Ja, bis ins letzte Detail sozusagen. Achtet darauf, ob sie in offenen Siedlungen wohnen oder in befestigten Städten. Seht, ob das Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Fasst Mut und bringt Proben von den Früchten des Landes mit. Es war gerade die Jahreszeit, in der die ersten Trauben reif werden. Sie zogen hinauf, erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach Rehob, von wo aus man Hamat erreicht. Sie zogen durch den Negev und kamen nach Hebron. Dort wohnten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Nachkommen Anaks. Die Stadt Hebron war noch vor Zoan in Ägypten gegründet worden. Als die Männer schließlich ins Traubental kamen, schnitten sie eine Weinranke mit einer Traube ab und trugen sie an einer Stange. Auch Granatäpfel und Feigen nahmen sie mit. Das Tal bekam erst später den Namen Wadi Eschkol, Traubental, weil die Israeliten dort eine Traube abgeschnitten hatten. 40 Tage lang hatten sie das Land erkundet und kehrten dann zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinschaft Israels nach Kadesh in die Wüste Paran zurück. Sie erstatteten ihnen Bericht und zeigten die mitgebrachten Früchte. Boah, spannend. 40 Tage sind sie da umhergewandert. Eine faszinierende Reise. Ja. Schade, dass es davon keine Bilder gibt. Ja, das wäre irgendwie so eine schöne Reisedokumentation, ja, wo die da unterwegs waren, was die alles gesehen haben. Ja, schon allein die Früchte. So eine Weinranke, die da, die du mit der Stange tragen musst. Also das ist schon nicht schlecht. Ja. Also tatsächlich das Land, wo Milch und Honig überfließen. Wie es ja Gott verheißen hat. Ja. Aber das ist nicht nur irgendeine Reise. Sie schauen sich alles genau an und sie kamen bis Hebron. Ganz interessant, in der Mitte, in Vers 21, ja, oder 22, sie kamen bis Hebron. Das ist schon eine interessante Erwähnung, diese Stadt, eine historische Stadt, denn das ist der einzige Fleck eigentlich, den das Volk Israel schon besitzt. Denn Abraham und Sarah, Isaac und Jakob sind hier begraben. Eigentlich ein historischer Ort. Ja. Ein historischer Ort hinsichtlich Gottes Treue. Das heißt, diese Kundschafter wurden an diese Stelle geführt, wo Gott ihnen wieder gezeigt hat, schaut, da gibt es ja eigentlich schon was. Da gibt es schon einen Besitz in dem Land, in das ich euch hinführen möchte. Das heißt, die Kundschafter, die hierher geschickt werden, erleben indirekt Gottes Treue. Vielleicht, das wissen sie sicher, dass hier Vorfahren von ihnen begraben sind. Aber auch diese Vorfahren waren nicht perfekt. Abraham, Isaac, Jakob, ja, von Jakob haben wir ja bei der Gemeindefreizeit einiges gehört, die waren auch nicht perfekt, die haben Fehler gemacht. Aber die Kundschafter sollen daran erinnert werden, Gott ist treu. Das heißt, aus der Vergangenheit hat Gott schon gehandelt. Und die Verse 17 bis 26 bestätigen alles, was der Herr über das Land schon gesagt hat. Das Land wird perfekt sein für euch. Da wird es alles und noch mehr geben. Da werdet ihr Überfluss haben. Und die Männer sehen das jetzt. Ja, teilweise zumindest. Ja, weil sie sind nur 40 Tage, das ist eine begrenzte Zeit, sind sie dort. Und sie konnten sich mit eigenen Augen überzeugen. Und haben sogar was mitgenommen. Souvenirs. Ja, von einer Reise nimmt man gern Souvenirs mit. Und der Glaube an Gottes Treue, das sollte eigentlich wieder aufgefrischt werden. Diese Treue soll den Kundschaftern oder dem Volk zeigen, dass dieselbe Hand, die die 12 Männer hier in das Land geschickt hat, dieselbe Hand, nämlich Gottes Hand, war fähig, das ganze Volk, ein paar hunderttausend Leute, dahin aufzuführen. Das war eine Herausforderung. Das war eine große Herausforderung. Werden wir gleich hören, warum. Und das Problem war, sie haben sich nicht mehr so genau erinnert. Das Problem war wieder das Vergessen, die Vergesslichkeit, die menschliche Vergesslichkeit. Sie haben sich nicht mehr erinnert, welchen großen Gott sie eigentlich haben, der sie aus Ägypten gerettet hat, der sie durchs Meer geführt hat. Und das war das Problem. Aber Gott hat ihnen wieder gezeigt, eine Eigenschaft von ihm, nicht nur, dass er seine Versprechen hält, sondern auch, dass er treu ist. Ja, das ist die zweite großartige Eigenschaft, die wir in dem Text sehen. Er ist treu, so wie er in der Vergangenheit treu war. Wir dürfen ihm jetzt danken für seine Treue in deinem Leben. Wenn du schon jahrelang mit ihm lebst, dann darfst du ihm danken, dass er treu ist. Er ist der Gleiche. Er hält dich in seiner Hand. Was gibt Schöneres, als diese Geborgenheit zu erleben, gehalten zu sein, auch in Schwierigkeiten. Und diese Treue möchte Gott einmal den Kundschaftern zeigen und dann dem restlichen Volk. Der zweite Schritt ist, was hilft uns nicht zu vergessen, diese Erinnerungshilfen, Gott hält seine Versprechen und Gott ist treu. Und dann die Verse 27 bis 33, vergiss nicht Gottes Möglichkeiten. Der dritte Schritt. Jetzt berichten diese Kundschafter, diese 12 Männer, dem Mose. Vers 27, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder heil zurück. Wir sind nicht überfallen worden, ausgeraubt worden. Ja, wir sind praktisch unverletzt wieder zurück. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh dir nur diese Früchte an. Boah, das muss bewegend gewesen sein, oder? Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings, und jetzt kommt's, ist das Volk, das dort wohnt, stark und seine Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Söhne Anaks dort gesehen. Dann war es sowieso aus. Im Negev wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter und Amoriter, am Meer in der Jordanebene die Kanaaniter. Also Menschen von Menschen, die einen größer als die anderen, ja, gefährlich und riesig und wir so klein und mickrig und welches Heer haben wir, dass wir die besiegen könnten? Und das war das Problem. Das heißt, sie haben sofort das Problem gesehen. Aber nicht alle. Denn es hat zwei Gruppen gegeben bei den Kundschaftern. Nämlich eine Zweiflergruppe und eine Vertrauensgruppe. Und wie so oft ist die Zweiflergruppe in der Mehrheit. Auch hier war es so. Sie haben alle das Gleiche gesehen. Alle 12 Kundschafter haben exakt das Gleiche gesehen. Die sind da durchgezogen, haben sich das genau angeschaut. Und die eine Gruppe schaut auf die Probleme und sieht ihre eigenen Kleinigkeiten und Möglichkeiten. Und die andere Gruppe sieht auch die Probleme, aber sie sieht Gottes Kraft. Sie sieht, dass es einen Gott gibt, der größer ist als diese Probleme und diese befestigten Städte und diese Riesen und so weiter. Und Kaleb war bei der Vertrauensgruppe. Er war eigentlich der Einzige mit Josua. Ja? Und 10 andere waren die Zweifler. Schon interessant. Ja? Aber Kaleb sagt in Vers 30, er beschwichtigte das Volk, das über Mose aufgebracht war. Er sagte, wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Boah, das muss ein Vertrauen gewesen sein, ha? Dass der sagt, wir ziehen da jetzt rauf, wir machen das so. Na, so hat er es nicht gesagt, aber er hat schon eine Sicherheit gehabt. Wir werden hinaufziehen. Welcher Glaube steckt eigentlich in dieser Aussage? Wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen, wir können es sehr wohl erobern. Wann hast du das letzte Mal eine riesige Herausforderung gehabt, wo du gesagt hast, das ist so groß, aber du sagst, ich werde das schaffen. Ich meine, die Frage ist immer, wie man das Ich sagt. Ob es ich aus meinem Ego sage oder ob ich sage, eigentlich habe ich einen Gott auf meiner Seite, der stärker ist. Mit dem gemeinsam schaffe ich es. Wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl erobern, sagt Kaleb. Aber die anderen Kundschafter sagten, und jetzt kommt die Mehrheit, ja, wir können es nicht. Das Volk im Land ist stärker als wir. Was soll man machen? Wir sind so klein. Die sind alle so groß und die Städte sind befestigt und große Stadtmauern und so weiter. Was ist passiert mit den Zweiflern? Sie haben alles vergessen, was Gott vorher getan hat. Gottes Versprechen für die Zukunft, Gottes Treue in der Vergangenheit. Sie haben das alles vergessen. Ist ja menschlich. Man kann ja vergessen. Wir vergessen auch. Und die Mehrheit sagt, wer kann diese Riesen besiegen? Die eine Gruppe vergleicht sich selber mit den Riesen. Na klar, zweifeln sie dann. Ja, also. Und die andere Gruppe, Kaleb, vergleicht die Riesen mit Gott. Das ist ein Unterschied. Ja? Wen setze ich in Relation? Die eine Gruppe schaut auf die eigenen Ressourcen. Wir sind wie Heuschrecken. Ja, sie sehen nur ihre Schwachheiten. Wir sind nur wie Heuschrecken. Wir schaffen das nicht. Sie haben Angst gehabt und haben vergessen, dass die Macht des lebendigen Gottes, der die Welt und das ganze Universum geschaffen hat, eigentlich auf ihrer Seite ist. Und Kaleb hat genau das nicht vergessen. Er hat geschaut und gesagt, schaut's, was war denn mit Ägypten? War das nicht eine riesige Macht? Eine riesige Streitmacht? Wir waren klein und ohne Heer. Und wir sind ausgezogen und das Meer ist trocken geworden. Wir sind trockenen Fußes ausgezogen und die Ägypter sind uns nachgeritten und sie sind im Roten Meer ertrunken. Wir vertrauten seinem Wort. Das heißt, die Glaubengruppe ist hier klar in der Minderheit und die Zweifler sind in der Mehrheit. Das ist oft auch heute so. Aber ich wünsche mir, dass wir immer mehr und mehr verstehen und sehen, wie wichtig es ist, diesem großen und großartigen Gott zu glauben und zu vertrauen. Und das Spannende, wenn wir uns anschauen in Vers 28, wie diese großen befestigten Städte beschrieben werden, was passiert mit diesen Städten? Wenn wir dann später noch lesen, ja, dann kommt ja das 5. Buch Mose und dann kommt das Buch Josua. Ja, bis dahin müssen wir eigentlich warten, bis die dann einziehen, ja, weil Mose sieht das Land nicht mehr. Aber in Josua 6 wird beschrieben, es ist circa 38, 40 Jahre später, also es dauert noch lange, und die Stadtmauern stürzten ein, Jericho, eine große Stadt, unter Trompetenklang, unter Posaunenklang stürzen die Stadtmauern ein, weil die da herumgezogen sind. Das war aber nicht ihre Kraft, sondern es war Gottes Kraft. Ja, ein Beispiel, wie mit Gottes Hilfe diese befestigten Städte besiegt worden sind. Weil Gott auf ihrer Seite war und weil sie vertraut haben dann und getan haben, was Gott gesagt hat. Er hatte die Möglichkeit, das nur mit Trompeten zu tun, dass die Stadtmauern einstürzen. Und was ist mit den Riesen? Auch die sind besiegt worden. Ja? Was war mit dem kleinen Hirten David und mit dem großen Goliath? Die Geschichte kennen wir im 1. Samuel. David hat Goliath besiegt, mit Gottes Kraft und nicht mit seinen Möglichkeiten. Drei Schritte, um in Herausforderungen zu überleben. Vergiss nicht Gottes Versprechen, zeigt in die Zukunft, vergiss nicht Gottes Treue, zeigt in die Vergangenheit und vergiss nicht Gottes Möglichkeiten, das zeigt in die Gegenwart. Das heißt, heute darfst du mit seinen Möglichkeiten rechnen, weil er da ist, er ist gegenwärtig, er ist lebendig, er lebt durch seinen Geist in dir, wenn du ihm vertraust. Und das ist das Schöne. Und das zeigt uns schon dieser Text im 4. Buch Mose. Das Schöne ist, im 4. Buch Mose wird hier das Volk vorgestellt, wird hier Gott vorgestellt. Und das ist das Schöne. Und wir dürfen dann weiterlesen, eben im nächsten Kapitel, das kommt dann also übernächste Woche, wie es dann weitergeht, dass eben Josua und Kaleb zu dieser Vertrauensgruppe gehört haben, die geglaubt haben. Und das Spannende ist, das Neue Testament greift es auf. Im Neuen Testament geht es genau oft um dieses Glauben, Vertrauen. Ja? Und wir dürfen heute lernen, wenn wir den Hebräerbrief lesen, der auch oft Texte im Alten Testament hernimmt und die Geschichten aus dem Alten Testament hernimmt, im Hebräer Kapitel 3, die Verse 12 und 13, steht, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens ist. Das heißt, der Schreiber des Hebräerbriefs greift es auch auf. Seid nicht ungläubig, sondern glaubt's. Sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Ermuntert einander jeden Tag. Das heißt, uns geht es ja eigentlich auch oft gleich, ne, wie dem Volk. Aber was hilft? Ermuntern wir einander. Weil der eine hat das gerade jetzt erlebt, diesen Sieg mit Gottes Hilfe. Der andere steht gerade in irgendeinem Jammertal, wo er Probleme, nur Probleme sieht. Und wie wichtig ist da Ermunterung, Auferbauung, Ermahnung vielleicht. Ja, es gehört alles zusammen. Jeden Tag, nicht nur hin und wieder. Solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Denn die ist so schnell da. Die lenkt so schnell ab vom Wesentlichen. Und wie hat man ein sündiges, böses Herz des Unglaubens? wenn ich diese drei Punkte vergesse. Nämlich die Versprechungen Gottes für die Zukunft, die Treue Gottes in der Vergangenheit und die Möglichkeiten Gottes in der Gegenwart. Dann ist die Gefahr, dass ich verhärtet und bitter werde. Und wenn wir Gottes Versprechen vergessen, vergessen wir seine Verheißungen für den Himmel, für die Zukunft. Und was tun wir gegen die Vergesslichkeit? Erinnerungshilfen schaffen. Jeden Tag ermuntern, ermutigen, ermahnen. Weil die Sünde macht blind. Und deswegen ist es wichtig in der Praxis. Gottes Versprechen für die Zukunft, Gottes Treue in der Vergangenheit und Gottes Möglichkeiten in der Gegenwart. Nehmen wir das mit für die nächste Woche, für die nächste Zeit, wo wir das brauchen. Vielleicht tauschen wir uns im Anschluss aus über diese Themen. Vielleicht sind wir ehrlich miteinander und ja, vielleicht gibt es gerade Probleme, Themen, Herausforderungen, wo du Ermutigung, Ermunterung brauchst. Wann hat Gott dir das letzte Mal gezeigt, wie treu er ist? Und du kannst auch um Vergebung bitten, wenn du es immer wieder vergisst. Ja, oder wenn du jetzt nicht den ersten Schritt gleich wieder im Glauben getan hast. Du darfst auch ihm um Vergebung bitten. Und das Schöne ist, er geht weiter. Er geht mit uns weiter. So wie er mit dem Volk weitergegangen ist, wie er wieder geredet hat, ja, und wie er sie letztlich zum Ziel geführt hat. Und genauso möchte uns der Herr zum Ziel führen. In Jesu Namen. Amen.